Die Praxis, bei der ich heute war, die war im ersten Stock und die haben mir gesagt, dass die Schlange da teilweise von da aus bis unten unter auf die Straße reicht, an Menschen, die sich da anstellen.
Seit diesem Dienstag dürfen auch Hausärztinnen und Hausärzte ihre Patienten gegen Corona impfen. Das klingt ja grundsätzlich erstmal nach einer guten Nachricht und nach mehr Tempo im Kampf gegen die Pandemie. Ganz so einfach ist es aber natürlich mal wieder nicht. Wir sprechen darüber jetzt hier im Aufwacher.
Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
Mit Benjamin Meyer, hallo zusammen. Zum Start in den Bonn-Aufwacher gibt's wie immer die Nachrichten aus Bonn und der Region. Im Rhein-Sieg-Kreis bleibt die Notbremse vorerst weiter bestehen. Am Mittwoch lag der Inzidenzwert erneut unter der 100er-Inzidenz. Landrat Sebastian Schuster sagte, dass sich deshalb auch schon der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands Bonn-Rhein-Sieg wegen Lockerungen an ihn gewandt habe. Das NRW-Gesundheitsministerium sagte am Mittwoch, dass es trotz der seit einigen Tagen stagnierenden oder sinkenden 7-Tages-Inzidenz vorläufig noch keine Aufhebung der Notbremse geben wird. Der zurückliegende 3-Tages-Zeitraum hätte auch die Ostertage mit zum Teil eingeschränkten Test- und Meldeprozessen betroffen, hieß es zuletzt vom Ministerium. In dem Zuge wurde auch die Corona-Schutzverordnung modifiziert. Für eine Aufhebung der Notbremseregelung sind künftig mindestens 7 Tage mit einer 7-Tages-Inzidenz unter 100 und eine stabile Tendenz erforderlich. Diese Voraussetzung sei aktuell noch in keiner der Notbremse-Kommunen gegeben. Die Bonner Polizei weitet die Videoüberwachung am Rheinufer aus. Ab dem nächsten Wochenende wird wieder regelmäßig entlang des Ufers beiderseits des Rheins gefilmt. Bonns Polizeipräsident Frank Höfer hat außerdem eine erweiterte temporäre Videoüberwachung angeordnet. Abends können die Kameraanhänger jetzt auch an der Poppelsdorfer Allee und auf dem Bertha-von-Suttner-Platz zum Einsatz kommen. Die Regel gilt vorerst nur für den April und Mai. Zitat: Es handelt sich um eine Maßnahme zur Gefahrenabwehr, die der Verhütung von Straftaten diene, heißt es vom Polizeipräsidenten. Zudem stünden die Chancen zur Aufklärung von Straftaten mit verfügbarem Videomaterial natürlich deutlich besser als ohne. Nach dem nordrhein-westfälischen Polizeigesetz dürfen die Kameras nur an Orten aufgestellt werden, die bereits polizeilich aufgefallen sind und wegen ihrer Beschaffenheit Straftaten begünstigen. Allein an 4 Wochenenden im letzten Jahr hätte die Polizei am Rhein unter anderem über 100 Platzverweise erteilt, 8 Strafanzeigen und über 60 Ordnungswidrigkeitsanzeigen protokolliert. Vor dem heutigen Wirtschaftsgipfel haben sich Unternehmen und Verbände aus der Region zu Schnelltests und zu Homeoffice geäußert. Gegenüber dem Generalanzeiger sagte IHK-Bonn-Sprecher Michael Pieck: In Produktionen und Schichtbetrieben ist Homeoffice im großen Stil oft gar nicht möglich. Für Dienstleister und IT-Dienstleister sei das einfacher. In vielen Fällen gäbe es einen Mix aus Homeoffice und Arbeit in Präsenz. Sie würden das auch in Zukunft so fortführen wollen. Zitat: Wir fordern daher, dass die Betriebe selbst entscheiden können, wie sie Homeoffice einsetzen, so Pieck. Ähnlich sehe es bei Schnelltests aus. Viele Unternehmen und Betriebe wären bereit, ausgiebig und regelmäßig zu testen, wenn sie über genügend Tests verfügen könnten. Bei größeren Produktionsunternehmen wie den Chemiestandorten im Rheinland oder bei Ford in Köln wurden Forderungen nach mehr Homeoffice und einer Corona-Testpflicht zum großen Teil bereits in die Tat umgesetzt. Bei Ford stünden zum Beispiel täglich 1500 Schnelltests für die Mitarbeiter in der Produktion zur Verfügung. Bundesminister Peter Altmaier von der CDU hat für heute zu einem neuen Wirtschaftsgipfel eingeladen. Die für 2022 geplante Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird um 1 Jahr verschoben. Das haben der Aufsichtsrat der Landesgartenschaugesellschaft und der Stadtrat beschlossen. Grund sind große Probleme bei Ausschreibungen und Auftragsvergaben. Insgesamt zeichne sich ab, dass die Landesgartenschau nicht pünktlich zum 20. April 2022 eröffnet werden könne, sagte Bürgermeister Guido Orten am Mittwoch. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte im September 2016 von der Mainzer Landesregierung den Zuschlag für die Landesgartenschau bekommen. Vorab hatte es ein aufwendiges Bewerbungsverfahren gegeben. 3 kurzfristig geplatzte Auftragsvergaben haben die Verantwortlichen jetzt zu diesem Schritt bewogen. Die Landesgartenschau soll nun im Jahr 2023 stattfinden. Kommen wir zu unserem heutigen Top-Thema. Bisher gab es die Impfungen gegen Corona ja entweder im Impfzentrum oder von mobilen Impfteams, die dann zum Beispiel in Alten- oder Pflegeheime gekommen sind. Seit dieser Woche läuft die nächste Phase der Impfkampagne. Jetzt dürfen nämlich auch Hausärzte ihre Patientinnen und Patienten impfen. Wir wollten mal einen Einblick bekommen, wie das abläuft, und deshalb war mein Kollege Jörg Isringhaus in einer Solinger Praxis, die gestern die ersten Leute geimpft hat. Hallo Jörg.
Hi.
Jörg, du hast ja in den letzten Tagen mit mehreren Ärzten gesprochen und warst jetzt in Solingen auch nochmal direkt dabei. Wie gehen die denn mit den ganzen Anfragen um, die jetzt ja mit Sicherheit kommen? Also kriegen die das alles parallel zum eigentlichen Praxisalltag hin?
Das belastet natürlich gleich in zweierlei Weise, weil die Ärzte da übereinstimmend sagen, dass die Telefone von morgens bis abends eigentlich nicht stillstehen. Menschen, die einen normalen Termin wollen, kommen gar nicht mehr durch. Es gibt nur noch Anfragen zum Impfen. Das ist das eine. Und zum anderen müssen sie natürlich später versuchen, die Impfungen auch in ihren Praxisalltag zu integrieren. Denn der normale Sprechstundenbetrieb, der geht ja weiter.
Hat das denn in der Praxis, in der du dabei warst, für Chaos gesorgt oder wie war das da?
Nee, eigentlich nicht. Also die haben heute in Solingen, in der Praxis, in der ich war, die haben heute damit gestartet und Mittwochnachmittags haben ja die meisten Ärzte zu, diese auch. Die haben aber jetzt extra aufgemacht, um in aller Ruhe sozusagen den ersten Schwung an einem Nachmittag abzuarbeiten. Das wird sich sicher dann irgendwann mal anders gestalten und anders einspielen müssen, wenn die Zahl der zu Impfenden sich dann deutlich erhöht. Aber die wollten jetzt erst mal so machen. Und was ich aus anderen Praxen und von anderen Hausärzten gehört habe, ist es da ähnlich. Die wollen also in den praxisfreien Zeiten erstmal impfen und teilweise auch samstags oder sonntags.
Wie läuft denn das Ganze eigentlich ab? Also wie sind die Leute in der Praxis, in der du dabei warst, an ihren Impftermin gekommen?
Die sind informiert worden von der Praxis selbst. In dieser Gemeinschaftspraxis sitzen 4 Ärzte. Die haben sich erstmal zusammengesetzt und haben geguckt, was sind denn jetzt die ganz schwer kranken Patienten, chronisch kranken Patienten, die es dringend brauchen. Die können das ja am besten beurteilen. Und insgesamt kriegt diese Praxis 36 Impfdosen für diese Woche, was natürlich sehr wenig ist, wenn man bedenkt, dass sie 2500 bis 3000 Patienten pro Quartal behandeln. Auf jeden Fall haben sie die dann rausgesucht, haben die telefonisch informiert. Und die haben dann quasi am Vortag erfahren, dass sie heute einen Termin bekommen.
Jetzt könnte man ja trotzdem auf die Idee kommen, ich rufe jetzt einfach mal bei meinem Hausarzt an, dem vertraue ich ja. Vielleicht hat er ja einen Termin frei für mich, auch wenn ich vielleicht sogar noch jünger bin. Das sollte man wahrscheinlich doch lieber erstmal lassen, oder?
Nee, das sollte man unbedingt lassen. Das macht ja keinen Sinn, wie ich es gerade schon erklärt habe. Es geht jetzt erstmal danach, dass wirklich die chronisch Kranken, die Schwerkranken versorgt werden. Außer man ist halt ein junger Mensch, der eine schwere Krankheit hat. Dann kann man es vielleicht auch mal versuchen. Aber ansonsten geht das, glaube ich, vor allen Dingen initiativ von den Ärzten aus, die, wie schon gesagt, einfach nachgucken, wer braucht den Impfstoff am dringendsten. Ja? Und die werden dann ihre Patienten informieren. Also da sollte man sicher noch ein bisschen warten. Wahrscheinlich muss man ja nicht mehr allzu lange warten.
Ich kann mir vorstellen, dass sich trotzdem viele Leute einfach von sich aus melden oder vielleicht sogar einfach zur Sprechstunde in der Praxis auftauchen. War das in der Praxis auch ein Thema?
Ja, das ist ein Thema. Die Praxis, bei der ich heute war, die war im ersten Stock. Und die haben mir gesagt, dass die Schlange da teilweise von da aus bis unten unter auf die Straße reicht an Menschen, die sich da anstellen einfach und fragen. Die fragen jetzt nicht alle nur nach der Impfung, aber viele kommen dann einfach und wollen einfach wissen, was los ist. Die haben keine Lust, sich stundenlang ans Telefon zu hängen. Und das ist halt so. Das Informationsbedürfnis im Moment ist immens. Und das treibt die Menschen um. Ja? Und viele vertrauen dazu noch ihrem Hausarzt mehr als den Impfzentren. Da kennen sie die Leute nicht. Und die fragen halt vorher, hat mir der Arzt sogar heute gesagt, manche haben schon einen Termin im Impfzentrum und kommen trotzdem vorher nochmal zum Hausarzt, um zu fragen, ja, ist das denn alles in Ordnung? Wie läuft das denn ab? Und kann ich denen denn vertrauen und so weiter? Also da ist jetzt eine Menge los in den Praxen, muss man sagen.
Und wenn es dann soweit ist, also wie läuft dann so ein Termin ab? Gibt es da dann auch nochmal ein Aufklärungsgespräch und so weiter? Oder ist das eher reinkommen, impfen lassen und zack, wieder weg?
Nee, das wäre schön, wenn es so wäre, ist es aber nicht. Also so ist es ja zum Beispiel bei der Grippeschutzimpfung eigentlich mittlerweile. Bei der Covid-Impfung oder Corona-Impfung, da läuft das etwas anders. Also es gibt ein Vorgespräch auf jeden Fall, in dem man aufgeklärt wird. Man hat aber eigentlich schon diese Bögen, die man braucht, diese Aufklärungsbögen. Die hat man sich zu Hause schon durchgelesen als Patient und da muss man nicht mehr im Einzelnen das durchgehen. Das ist in dem Fall, ich war bei einem dieser Aufklärungsgespräche jetzt dabei, aber geschehen, wo man nochmal so Punkt für Punkt relativ schnell nochmal durchgegangen ist, so Vorerkrankungen und so weiter. Dann gibt's noch einen anderen Bogen, sind auch nochmal 2 Seiten Papier, wo auch nochmal über Nebenwirkungen und so weiter aufgeklärt wird. Das Ganze dauert in etwa, heute waren das so, sage ich mal, 10 Minuten. Dann gibt es einen kleinen Pieks und dann ist der Teil eigentlich erledigt und danach muss man halt nochmal so 15 bis 30 Minuten in der Praxis bleiben. Da wird man nochmal überwacht, um mal zu gucken, ob sich irgendwelche Reaktionen zeigen. Das ist aber auch in den Impfzentren so, dass man danach, nach der Impfung, ja nochmal eine halbe Stunde warten muss etwa, ob es da irgendwelche Reaktionen gibt.
Das ist die Seite der Patienten. Wie ist es denn für die Ärzte? Also beim Testen gab es ja immer wieder Kritik, dass da extrem viel Bürokratie im Hintergrund zu erledigen ist. Wie sieht das jetzt beim Impfen aus?
Ja, also da klagen sie ganz besonders drüber, über diesen ganzen Papierkram. Die haben im Vorfeld viel Organisatorisches, dann müssen sie jetzt gerade diese Papiere abarbeiten mit den Patienten zusammen. Das Ganze auch noch in doppelter Ausfertigung. Also ich glaube, so grob über den Daumen fallen pro Patient dann 10 bis 12 Seiten Papier an. Die Hälfte kriegt der Patient, die Hälfte behält der Arzt. Das muss ja auch alles irgendwo gelagert und organisiert werden. Und am Abend der Impfung, also des Impftages, müssen bis 22 Uhr auch alle Impfungen gemeldet werden, ja, an die Gesundheitsämter. Das muss dann auch nochmal erledigt werden. Also diese Bürokratie rund um das Impfen ist schon immens. Und da erhoffen sich die Ärzte, auch mit denen ich gesprochen habe, dass das alles in den nächsten Wochen und Monaten deutlich vereinfacht wird.
Auch wenn es jetzt natürlich noch nicht besonders viele waren, wie waren denn die Patientinnen und Patienten drauf, die du in der Praxis getroffen hast, die geimpft worden sind?
Also ich habe konkret mit einer Patientin gesprochen, die war super erleichtert, die hat sich total gefreut darauf, dass sie endlich geimpft werden konnte und sagte, dass es nimmt ihr jetzt so viel Druck und sie kann jetzt so viel entspannter jetzt also mit allem umgehen, weil als chronisch Kranker muss man ja auch einfach auch noch vorsichtiger sein im Umgang mit anderen Menschen, noch mehr Abstand halten, aufpassen und so weiter. Und sie sagt, das ist jetzt für mich so eine Art Wendepunkt und der Anfang von was Neuem und das merkt man richtig, also war toll.
Das kann ich mir vorstellen, vor allem wenn es da ja im Moment vor allem um chronisch kranke Menschen geht. Vielen Dank, Jörg, und schönen Tag dir noch.
Ja, dir auch, nicht zu danken.
Junge Mutter läuft in Aktienfalle, 360.000 Euro Schulden. Das ist der Titel einer Geschichte aus Leverkusen. Letztendlich geht es darum, wie jemand mit ein paar Klicks über 250.000 Euro Schulden gemacht hat. Fragt man sich natürlich, wie kann das passieren? Mein Kollege Bernd Bussang leitet die Lokalredaktion in Leverkusen und kennt die ganze Geschichte. Hallo Bernd.
Ja, hallo.
Bernd, es geht ja um die 28-jährige Jenny Schulz aus Leverkusen. Ihr Fall beginnt im November letzten Jahres, zunächst mit einem ganz normalen Anliegen, ne?
Ja, sie wollte ein bisschen Geld verdienen für ihre Familie. Sie hat zwei Töchter und hatte noch ein bisschen Geld übrig aus einem Hausverkauf. Es waren 25.000 Euro.
Zu ihrem vermeintlichen Verhängnis wird eine Aktie des US-Unternehmens Greenwich Life Sciences. Was hat sie gemacht?
Ja, sie hatte sich mit der Comdirect Bank in Verbindung gesetzt und dort ein Konto eröffnet, allerdings eben mit 25.000 Euro Limit und hat dann eine, ja, wie man es so nennt, unlimitierte Order aufgegeben, denn sie wollte 5.800 dieser Aktien erwerben, weil sie vermutete, dass sie noch günstig seien und entsprechend hat sie geordert, ohne zu wissen, wie hoch der Preis in dem Moment, als die Bank die Order vollführte, dann wirklich auch war.
Kannst du da nochmal näher drauf eingehen, also was das bedeutet? Entdeckt hatte sie die Aktie ja offenbar für 5 US-Dollar das Stück.
Ja, die Aktie war offenbar sehr gefragt. Sie hatte von der Aktie erfahren und hat damit gerechnet, dass sie steigt, aber nicht, dass sie so schnell steigt. Das heißt, der Preis, für den sie eigentlich die Aktie ordern wollte, war in der Zwischenzeit zwischen Order und Erfüllung der Order immens hoch gestiegen. Das bedeutete, dass die bestellten 5.800 Aktien plötzlich 600.000 Euro wert waren. Geld, das die Frau überhaupt nicht hatte. Dennoch hat die Bank die Order erfüllt. Dann hat sie natürlich schnell wieder verkauft, aber in der Zwischenzeit hat sie dann ein ziemlich horrendes Minus gemacht. Im Endeffekt saß sie dann auf 360.000 Euro Schulden, die ihr jetzt praktisch ins Minus geschrieben wurden.
Das ist natürlich eine unglaublich hohe Summe. Du zitierst Frau Schulz in deinem Text auch mit den Worten, es ist für uns ein wahrer Albtraum. Die Frage, die man sich stellt, also bei allem Respekt und Betroffenheit für die Frau, auf wessen Seite liegt denn da jetzt der Fehler? Also einerseits hat sie ja selbst den Auftrag gegeben, andererseits hatte sie ja offensichtlich gar nicht so viel Geld.
Genau darum dreht sich jetzt der Streit, denn die Frau hat sich einen Anwalt genommen. Der Anwalt spricht von einem hochkomplexen Fall und er sagt auch, es kommt auf die Details an. Die müssen jetzt geklärt werden, denn einerseits ist es ja so, dass die Frau eigentlich nur die 25.000 Euro eingesetzt hat. Das war ihr Guthaben, einen Überziehungskredit oder dergleichen hatte sie nicht vereinbart. Der Anwalt sagt, rein technisch dürfte sowas eigentlich nicht passieren. Denn unlimitierte Aufträge in der Form, wie es jetzt passiert ist, dürfte es gar nicht geben, weil da sei ja nun eigentlich die Bankenaufsicht vor. Denn wenn eine Bank einen solch unlimitierten Auftrag erstellt, dann muss sie erstmal selbst ins Risiko. Und daran dürfte eigentlich keine Bank selbst interessiert sein, denn sie bleibt nachher im Endeffekt auf den Kosten sitzen.
Und was sagt die Bank?
Die Bank sagt, sie hat die Geschäftsbedingungen unterschrieben. Es geht um 100 Seiten, die sie offenbar zugeschickt bekommen hat, aber wahrscheinlich nicht in jedem Detail gelesen. Die Bank sagt nun, wir haben nur das gemacht, was die Frau uns aufgetragen hat. Und laut Geschäftsbedingungen ist sie nun verpflichtet, dieses Geld zu erstatten. Wer nun Recht hat, werden wahrscheinlich Gerichte ausfindig machen müssen. Es soll allerdings von der Bank eine gewisse Bereitschaft geben, sich mit der Kundin zu unterhalten, um eine Lösung zu finden.
Was ist denn dein Fazit? In dem Titel deines Artikels steht ja das Wort Aktienfalle.
Also ich glaube, dass es niemand war, der ihr die Falle gestellt hat. Es könnte einen Fehler im System geben und da wäre es jetzt nun wichtig, Aufklärung zu bekommen. Ich glaube nicht, dass da irgendein, wie soll ich sagen, schlechter Gedanke dabei war, aber so wie es gelaufen ist, ist es natürlich für diese Frau, die sich in Aktiensachen auch nicht gut auskennt, sehr schlecht gelaufen. Und vielleicht ist es aber auch für uns alle der Hinweis, dass wenn man sich mit Aktiengeschäften beschäftigt, dass man dann schon auch jemanden braucht, der einem hilft und der einen berät. Und dass man mit einem schnellen Klick eben vorsichtig sein muss.
Bernd Bussagen, Leiter der Lokalredaktion Leverkusen, hatte die Infos. Vielen Dank dir.
Danke auch.
Schauen wir auf das, was heute noch wichtig wird. Die Corona-Zahlen sind weiter hoch, beziehungsweise es lässt sich wegen der Feiertage über Ostern nicht so richtig einschätzen, wie genau die Zahlen im Moment die Realität abbilden. Trotzdem sollen einige Kommunen in NRW das öffentliche Leben zumindest teilweise wieder etwas hochfahren dürfen. Das Ganze findet im Rahmen von Modellprojekten statt. Da wird dann getestet, wie gut digitales Pandemiemanagement funktionieren kann. Die Modellkommunen müssen dann nämlich Corona-Registrierungs-Apps nutzen und dürfen dann im kleinen Rahmen und klar abgegrenzt Projekte im Bereich Sport, Jugend, Freizeit, Theater, Kultur, Handel und Außengastronomie öffnen. 26 Kreise und 20 Städte haben sich dafür beworben. Heute gibt das Wirtschaftsministerium bekannt, welche 6 bis 8 davon ausgewählt wurden. Die Osterferien neigen sich so langsam dem Ende entgegen und ab Montag gilt dann ja eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler. 2-mal pro Woche sollen sich Kinder und Jugendliche aller Schulen dann selbst testen. Und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat nochmal betont, dass Schulöffnungen nur in Frage kommen, wenn das Testen auch funktioniert. Das könnte jetzt tatsächlich schwierig werden. Seit gestern ist nämlich klar, dass sich der Beginn der Lieferungen auf heute und auf morgen verschiebt. Das geht aus einem Erlass der Ministerien für Schule und Kommunales hervor. Die Grünen in NRW sagen, dass generell zu wenig Tests für die rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler da sein werden. Das Land habe mit einem Bedarf von 3,1 Millionen Tests pro Woche gerechnet. Es müssten allerdings rund 5 Millionen Tests pro Woche da sein, um alle Schülerinnen und Schüler 2-mal zu testen. Heute beraten die Kultusminister der Länder darüber, wie es nach den Osterferien an den Schulen weitergehen soll. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Schnee ist erstmal nur noch im Bergland angesagt, ansonsten viele Wolken und bis zum Mittag auch noch ein paar Schauer. Wir kriegen aber auch mal wieder etwas Sonne ab. Die Temperaturen heute dann bei 7 bis 10 Grad, in der Nacht geht es dann wieder runter auf 4 bis 1 Grad. Der Freitag ist dann meist trocken und dann gibt es immerhin schon wieder bis zu 14 Grad. Das war der Aufwacher am 8. April 2021. Habt einen schönen Tag und bis dann.
Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.